Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Ich bin Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Ich habe die Smashing Machine von Filmstarts dabei, Pascal.
Hallo.
Und damit haben wir es auch schon verraten und es steht ja auch im Titel. Wir reden heute über die Neuerfindung des Dwayne Johnson.
Oh, Chöre im Hintergrund.
Ja. Dwayne Johnson. Das ist wie bei Fantastic Four. Genau, weil der hat sich ja jetzt offensichtlich dazu entschieden zu sagen, ich lass mal die großen Blockbuster ein bisschen große Blockbuster sein und mache jetzt mal einen auf Charakterdarsteller.
Wow.
Und hat sich jetzt das Biopic The Smashing Machine ausgesucht. Darüber wollen wir jetzt reden. Bevor wir anfangen, hier nochmal kurz der Hinweis für euch. Diese Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, ich würde mal sagen, vielleicht so, um das hier mal so ein bisschen einzuordnen, springen wir mal erstmal in die Materie Dwayne The Rock Johnson.
Oh.
Wie bist du da so bewandert, was seine Karriere an sich angeht? Also hast du ihn auch als Wrestler miterlebt? Weil das ist zum Beispiel was, das kenne ich wirklich nur so gefühlt vom Hörensagen.
Ja, und durch Memes irgendwie und so, ne? Und durch GIFs vor allem. Ich habe die Wrestling-Karriere nicht mitbekommen. Mhm. Ich war nie der große Wrestling-Fan. Ich wusste natürlich, dass es irgendwie The Rock gibt, auch durch Freunde, aber es war nie so meine Welt, das Wrestling-Ding. Aber ich habe ihn dann von seinen frühen Anfängen beim Filmemachen verfolgt. Ich weiß gar nicht, was so der erste Film war. Wahrscheinlich nicht.
Wirklich, The Mummy Returns. Das ist auch so The Rock als Scorpion King.
Vor allem, wenn er dann als CGI Scorpion King abgeht, das ist wild. Ja. Aber den fand ich damals toll. Das weiß ich noch. Aus welchem Jahr ist der? Ist er von 2001?
2001, ja.
Da war ich 9. Ja, war der natürlich super.
Aber die Mumie und die Mumie kehrt zurück. Also die ersten beiden sind wirklich toll.
Die sind wirklich auch charmante.
Der dritte ist auch noch okay, finde ich.
Finde ich auch nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird.
Genau,
ja.
Aber das funktioniert.
Ja, aber damals fand ich den natürlich wirklich grandios. Und dann ist es ja irgendwie, ich glaube, Walking Tall hat er dann gemacht.
Genau, das ist 2004. Ja. Also davor ist noch halt 2002 Scorpion King. Dann The Rundown.
Okay, der ist, glaube ich,
Peter Berg von 2003.
Das ist Walking Tall, oder?
Nee, das ist,
wie heißt der denn bei uns?
Warte, ich zum Glück
habe. Nee, das ist hier Welcome to the Jungle, oder? Nee, nicht Welcome to the Jungle. Wie hieß denn der nochmal?
Doch, das ist Welcome to the Jungle.
Der ist der Hammer. Hast du den mal gesehen?
Nee, den kenne ich tatsächlich nicht.
Ach, der ist grandios.
Ich sehe aber auch gerade, den gibt es ja in zig verschiedenen Fassungen.
Ja, aber ich...
Kinofassung 104 Minuten USA, Kinofassung 102 Minuten Europa. Schweinerei.
Ja, aber ich glaube, wenn du den auf Blu-ray oder DVD holst, da ist die längere Fassung drauf. Der macht richtig viel Spaß mit Sean William Scott von American Pie, Christopher Walken als Bösewicht.
Stimmt, ja, ich habe da immer mal was von gehört, ja.
Das ist einer der besten Actionfilme mit The Rock.
Okay.
Sehr früh in seiner Karriere. Und ansonsten muss ich sagen, man hat irgendwie immer das bekommen, worauf man sich eingestellt hat. Der war immer für die großen Blockbuster dann irgendwann zuständig und...
Ja gut, es war ja dann auch immer so dieses Ding, so er hat sich ja als Persona, als Marke auch immer so verkauft. Ne? So es muss trotzdem irgendwie familienfreundlich sein, es muss so gute Unterhaltung sein und wenn er... Einen hat er auch fast immer oder eigentlich immer nur Good Guys gespielt.
Auch
so
sein Doom, ne?
Ja,
Doom ist ja der Böse, aber ja, das war halt gut, vor seiner Marken. Also natürlich war er da schon eine Wrestling-Marke, aber.
Ja, aber das war halt, weil ich glaube, er war ja nochmal eine andere Marke, was so die Filme angeht. Ne? Weil ich weiß zum Beispiel dieser Rampage.
Ja.
Big
Meets Bigger.
Ja, genau, mit den ganzen, wo es ja den großen weißen Gorilla gibt, der durch Experimente Kaiju-Größe annimmt und so. Mit Jeffrey Dean Morgan und dann gibt es ja noch was, das Krokodil und keine Ahnung. So, da weiß ich, hat er ja gesagt, so, okay, wenn ihr den Affen am Ende sterben lasst, dann bin ich raus aus dem Film. Aha. So, das war ja so irgendwie so das Ding, so, was er dann auch so ein bisschen die Wellen geschlagen hat, weil da dann so diese ganze Thematik auch rumkam, so, oh, schaut an, wie sehr Dwayne Johnson darum bemüht ist, dieses Image vom Saubermann irgendwie zu wahren. Mhm. So, ne? Und das ja dann für seine ganzen Filme irgendwie ja auch durchweg irgendwie immer benutzt hat. Klar, so die Fast and the Furious Sachen.
Da ist er auch.
Da ist er ja immer so ein bisschen, gerade wenn man ihn einführt, da im fünften Teil ist es, glaube ich, ne? Da ist er, tritt er ja schon erstmal noch so als so ein bisschen der Gegenpol zu Dom und seiner Familie auf.
Aber ist halt ein Cop, der die jagen muss. So,
genau,
ne?
Genau. Ist halt trotzdem immer noch, wo du sagst, ja, na klar,
der macht seinen Job.
Gejagt werden, mhm. Ne? Die sind ja böse, so ja. Eigentlich. Und ja, ist auf jeden Fall wild. Ich meine, er hat wirklich eine krasse Karriere, so wenn ich mir hier die Filmografie angucke. Das kann man ja alles gar nicht geguckt haben. Denn natürlich diese ganzen Komödien, die dann irgendwann auch mit Kevin Hart gemacht hat.
Ja, die Jumanji-Dinger. Central Intelligence.
Obwohl die Jumanji-Sachen mochte ich. Mag die beide eigentlich sogar. Die finde ich ganz nett.
Ja, ich finde nur, dass diese Marke The Rock sich einfach extrem irgendwann abgenutzt hat. Ich fand, der wurde immer uninteressanter, auch wie du gerade schon erklärt hast, da immer die gleichen Themen behandelt werden mussten. Es war nicht mehr überraschend, er hat sich irgendwie nicht mehr gefordert gefühlt, hatte ich das Gefühl. Ja. Das war schon sehr viel auf Autopilot und da kamen dann auf einmal so Dinger wie dieser Red, wie ist der nochmal? Es gibt so zwei Red-Filme.
Es gibt Red Notice, das Netflix-Ding mit
Ryan Reynolds und Gal Gadot.
So Indiana Jones-Scheiße, der war wirklich schon, und dein Red One war ja das, dieser war, den habe ich bis heute immer noch nicht geguckt.
Ja, sei froh, weil das kommt dann echt aus so einer Müdigkeit, einfach so einer Karrieremüdigkeit. Und es hat ja dann auch nicht mehr so gut funktioniert irgendwann, ne? Muss ja auch sagen, sowas wie Black Adam ist ja einfach gescheitert, was ja eigentlich auch der Film sein sollte, für den er so steht und
das fand ich halt so krass, ja. Ne? Weil Black Adam hat er ja beworben ohne Ende, das war ja, das sollte ja eigentlich so sein großes ich weiß nicht, Comeback klingt falsch, aber so sein großer Film werden.
Ja, sein Superheldenfilm, ne?
Und was natürlich immer schwierig ist, wenn du dir eine Schurkenfigur aus den Comics nimmst und sagst, daraus mach ich jetzt irgendwie einen Helden.
Vielleicht auch eine Schurkenfigur aus den Comics, die viele auch nicht kennen.
Ja, gut, ja. Aber das finde ich eigentlich immer ganz charmant so, ne? Weil Joker hast du halt schon auch irgendwie tausendmal in zig Variationen von Schauspielern gesehen und so. Und wenn dann mal wirklich was Neues kommt oder so, deswegen bin ich zum Beispiel jetzt, wenn der zweite Superman, dieser Man of Tomorrow, vielleicht wirklich mal Brainiac als Figur einführt, was ja zumindest so als Teaser so im Raum steht. Das ist immer ganz spannend, weil den hast du noch nicht so häufig gehabt. Das ist alles noch so unverbraucht und finde ich den ganz nett.
Aber auch. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wenn in Hollywood versucht wird, Comic-Antagonisten, es sind ja eigentlich Antagonisten, eigene Solo-Filme zu geben, dass das nicht funktioniert. Wir haben das ja bei Sony gesehen und wir haben das jetzt auch bei Black Adam gesehen und ich weiß nicht, ob es da noch ein Beispiel für gibt auf diesem Niveau, aber...
Ja, tatsächlich ja. Die Disney-Schurken-Filme, so mit Cruella und
Maleficent.
So.
Wobei, der war sau erfolgreich.
Maleficent, ja, und Maleficent, den ersten, fand ich auch echt gut. So. Den habe ich gerne geguckt. Aber selbst da ist ja so diese Thematik, wir nehmen jetzt eine ganz klassische Schurkenfigur und dichten der aber so eine tragische Backstory an, dass sie dann ja doch wieder zu so einer sehr ambivalenten Figur wird. So, das fand ich bei Cruella irgendwie schlimm, wo ich mir denke, so, ey, die will am Ende 101 Dalmatiner zerfleischen, um da sich einen Mantel zu machen. Und
ja, das ist immer so ein ganz komischer Zwang, Antagonisten menschlich zu machen. Das muss es nicht, weil du entmythologisierst die ja dadurch.
Ja,
auch.
Das stimmt. Und ich meine, gut, mit dem Argument, was ich jetzt bringe, brauche ich dir nicht kommen. Aber Joker zum Beispiel, ne, mit Joaquin Phoenix, so. Das fand ich zumindest interessant, dass sie da nicht versucht haben, ihn zu sehr wie so einen Guten dastehen zu lassen.
Aber
so,
sie haben ihn schon durchpsychologisiert.
Genau,
bis zum
na klar. Aber sie haben es halt immer wieder so ein bisschen versucht, so nicht zu sehr so, oh, du weißt nicht, was ist jetzt wirklich.
Ja. Aber er ist am Ende dann halt eben doch eine tragische Figur, die irgendwie ein Opfer ist. Klar, und da muss man auch sagen, Joker ist natürlich wahrscheinlich neben Batman die DC-Figur schlechthin, ja, mit Superman. Klar. Also deswegen, ich weiß nicht, ob man da vielleicht seine Lehren rausziehen kann. Bei Sony hat man es ja offenbar, man hat es ja irgendwie eingestampft, dieses Universe. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das nochmal hieß, Sony.
Oh Gott, das hieß ja, das hieß ja, früher hieß es ja Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Mhm. Das war ja dann diese Spunk-Abkürzung. Und mittlerweile, glaube ich, war es nur noch das Sony Spider-Man Universe, weil das andere kann sich ja kein Schwein merken. Aber ja, auch da, ich bin gespannt, wie sie es nochmal neu aufsetzen werden, weil das werden sie tun.
Ja.
Und spätestens, wenn dann nächstes Jahr irgendwie Spider-Man 4 hoffentlich trotzdem noch pünktlich kommt, weil Tom Holland hat sich ja jetzt irgendwie ganz schön scheiße schwer verletzt bei den Dreharbeiten mit Gehirnerschütterung und hast du nicht gesehen, dann wird es sicherlich auch da nochmal die Frage lostreten, wie wird Sony jetzt mit dem Spider-Man-Ding weiter verfahren, so, ne, weil da steckt ja auch viel Kohle einfach hinter, ne.
Ich glaube, dass die das verpasst haben, einfach einen großen Superhelden damit reinzuholen, oder? Also es wurde ja immer vor jedem Teil gemutmaßt, tritt jetzt Spider-Man auf. Und ja, vielleicht hätten sie das einfach mal machen müssen, ja, damit man sieht, dass es zusammengehört.
Ja. Aber das Problem
Michael
ist
Keaton
ja,
reicht nicht.
Ja, das Problem ist ja, aber du hast Tom Holland, der ja auch, so, der steht ja so zwischen den Stühlen. Der ist im MCU und bei Sony und ich weiß halt nicht, wie da die Verträge sind, ob es dann hieß, ja, nee, ihr dürft nicht Tobey Maguire zurückbringen oder Andrew Garfield nochmal hier solo technisch auffahren lassen, so. Keine Ahnung.
Ja.
Aber gut, wir sind jetzt auch hart abgedriftet, was Dwayne Johnson angeht, aber wir waren ja bei Black Adam auch so, eigentlich, dieser Film ist eigentlich auch so, mir tut's bei dem Film vor allen Dingen wegen Henry Cavill.
Stimmt, ja.
Weil da hieß es ja erst, nee, du bist nicht mehr Superman. Dann, oh ja, doch, komm zurück. Und wir drehen ja sogar noch diese Post-Credit-Scene mit dir. Und dann wieder, ja, nee, also für Henry Cavill haben wir jetzt keinen Platz. So.
Und für den Regisseur, den ich eigentlich auch sehr gerne mag, diesen Jean Collet Serra.
Ja, ja.
Ja, das, also das mit Henry Cavill, das war, glaube ich,
das war schon hart.
Das war das echt war auch heftig, hart, ja.
Aber gut, ja, für Dwayne Johnson war es wahrscheinlich wirklich noch härter.
Ja.
Und ich meine, wie gesagt, ne, danach, also wir hatten 2022 hatten wir Black Adam, das war so der erste große.
Ist noch gar nicht so lange her.
Nee, ne? Mhm. Aber das war halt wirklich ein krasser Flop. Dann kam ja, gut, Fast X zählt nicht, weil da taucht er nur in diesem, was ist das, Post-Credit-Scene, ja, mit Credit-Scene mal eben kurz auf. Red One, ich weiß auch nicht, der war, glaube ich, ist auch ein ziemlicher, also der ist ja bei den Kritiken komplett durchgefallen. Glaube ich auch, weil der ja auch so scheiße teuer gewesen ist, eher als Flop zu verzeichnen, yeah, als yeah, was, ist auch so eigentlich so ein PMS-Film schon fast wieder.
Ja,
ne?
Ja. Aber ich glaube, dass der dann bei Prime halt gut lief. Ne?
Gehe ich mal von, ja, vor allem, der lief ja dann auch direkt zu Weihnachten. Ne? Und
genau,
ich glaub,
der kam
da haben
irgendwie
sehr viele dann doch nochmal drauf geklickt.
Ja.
Und ja, das war's. Ich meine, jetzt dann Moana 2.
Das wird ein
ist
Hit.
Ist ja dann natürlich nee, der war doch schon Moana 2.
Nee, er kriegt diese Live-Action Moana.
Ja, ja, nee, aber ich bin, also ich gehe jetzt tatsächlich
ach so,
die letzten,
ja,
2024 halt Moana 2.
Und das war ein Hit, oder?
Der war erfolgreich.
Ja.
Ja, 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 der hat über eine Milliarde eingespielt. Naja. Aber gut, ne, das ist natürlich auch dann wieder die Disney-Magie und ja, weil es halt wirklich reiner Familienfilm ist. So, ja. Und das ist dann nun so der Punkt, wo wir wirklich so bei Dwayne Johnson offensichtlich den Cut machen. Gut, 2026 kommt noch die Live-Action-Version von Moana.
Mhm.
Da reden wir dann drüber, so, da bin ich auch echt noch skeptisch. Aber jetzt sind wir halt bei The Smashing Machine.
Mhm.
Das Biopic von Benny Safdie, von ihm auch geschrieben, geschnitten, co-produziert, also wieder fleißig dabei, glaube ich, auch der erste Film, den er ohne seinen Bruder gemacht hat, ne?
Josh.
Genau, und ja, da wird uns die wahre Geschichte von Mark Kerr erzählt, der, wie nennt man das,
Mixed Martial Arts,
aber
Fighter?
Nee, UFC, was ist denn das? Wie ist denn da die auf? Also Extreme Fighting, Ultimate Fighting. Ihr seht, ja, ihr habt zwei volle Experten, was dieses ganze sportliche Thema angeht.
UFC, ja.
UFC Fighter. der halt, da gab es ja auch eine Dokumentation von 2002, The Smashing Machine, The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr.
Super.
Und jetzt wurde das Ganze halt verfilmt mit Dwayne Johnson eben in der Hauptrolle. Emily Blunt spielt die Freundin Dawn von Mark Kerr. Und wir erleben ihn, also ganz am Anfang, dass er halt tatsächlich noch so beim standardmäßigen Ring-Wrestling ist. Mhm. Und dann halt irgendwann diesen Sprung macht zum UFC.
Genau, weil er die Olympiateilnahme damals nicht geschafft hat, 1996. Er wollte eigentlich mit Amerika zu den Olympischen Spielen und hat es nicht geschafft. Und dann hat er sich umgeschaut und dann ist er zum Mixed Martial Arts, zum UFC gegangen.
Siehst du? Und da sind wir schon bei einem Punkt, den ich diesem Biopic irgendwie kritisch anmerke. Das sind Informationen, die hatte ich nicht, als ich diesen Film geguckt habe.
Und das ist ein entscheidender Punkt.
Und dann fängt dieser Film halt noch an, so quasi im Intro mit diesem erst beim Wrestling und irgendwann machen wir so einen Zeitsprung, weil der Film befasst sich ja auch tatsächlich nur mit den Jahren 2000 bis 2003.
Wie die Doku auch.
Wo er dann hauptsächlich auch in Japan eigentlich bei diesen Wettkämpfen, die Pride genannt werden, mitmacht, wo auch sehr, sehr viele seiner halt UFC-Kollegen mit dabei sind und auch sein bester Freund und später auch Trainer Mark Coleman. Und da ist halt so ein Punkt. Also ich habe so das Gefühl, man muss sich schon vorher diese Doku anschauen, um wirklich mehr über Mark Kerr zu erfahren, weil hier bin ich so ein bisschen aus diesem Film gegangen und habe mir gedacht so, okay, es ist kein klassisches Biopic, wo wir irgendwie, ja, der kleine Mark in der Wiege, wo...
Und war früher schon am Kämpfen.
Ja, genau, hat schon mit Mama gekämpft und irgendwie sowas und so, das haben wir nicht. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz charmant, wenn wir nicht so ein Biopic haben, wo wir wirklich sagen, jetzt muss das ganze Leben in 2 Stunden Film gekloppt werden.
Ja.
Aber wie gesagt, allein die Information, die du mir jetzt gegeben hast, dass er irgendwie bei Olympia mitmachen wollte, fehlt schon mal in diesem Film.
Ja.
Und das hat mich dann sehr, sehr häufig gestört, weil ich irgendwie nie so richtig den Bezug zu dieser Person Mark Kerr gefunden habe.
Ja, kann ich dir zustimmen. Ich glaube, das hat jetzt auch als Inhalt gereicht. Es ist einfach jemand, der dann zu der UFC Box, geht und
kloppt sich dann halt. Ja.
Genau, und das ist ein bisschen schade, weil das ist eigentlich eine sehr, sehr entscheidende Figur für das UFC gewesen, weil er ja auch Grund dafür war, dass Regeln geändert wurden, weil er auch so eine Sache, die im Film gar nicht deutlich wird. Mark Kerr war so ein heftiger Kämpfer, dass die keine Werbepausen schalten konnten, weil der seine Gegner immer so schnell ausgenockt hat. Und das war ein Problem, weil durch Werbepausen nimmst du Geld ein und dann wurden die Regeln geändert, dass er den Leuten, das wird glaube ich kurz gezeigt, nicht mehr diese Kopfnüsse von oben geben darf.
Ja,
ne?
Ja, das wird kurz erwähnt, aber warum das plötzlich passiert, so aus dem Nichts herausgefühlt.
Ich habe das auch nicht verstanden, warum er das so erzählt hat, also wirklich so, dass da so viele Leerstellen sind, die eigentlich entscheidend sind, um diese Figur zu verstehen. Mhm. Also einer, der eigentlich irgendwie, ich habe ja eigentlich gedacht, es geht so ein bisschen in die Richtung Ironclaw. Die Figur von Jeremy Allen White schafft es auch nicht zu Olympia, kommt wieder, muss dann Ringer werden. Mhm. Das ist ja eine ähnliche Geschichte und die große Tragik wird da zu jeder Zeit greifbar, weil das ein entscheidender Moment seines Lebens war. Bei ihm auch, er konnte seinen Traum nicht verwirklichen und hat nach einer Alternative gesucht. Das wird nie klar, das wirkt von Anfang an so, als wollte er immer UFC-Fighter werden.
Ja.
Und das ist so schade, weil das zieht sich durch den ganzen Film. Und das überträgt sich sowohl auf diese sportliche Karriere als auch auf das Private mit Emily Blunt. Du hast immer so große Lücken und dieser Film wirkt dadurch so inkohärent, dass man den Figuren nicht nahe kommt.
Mm, absolut.
Und du guckst das und das ist auch alles nicht scheiße, aber man ist nie involviert, man erfährt nichts über diese Figur.
Ja, es ging mir auch so, als dann Emily Blunt's Dawn eingeführt wurde, wo ich auch dachte so, okay, sie wird uns so ein bisschen so als White Trash Lady präsentiert, die ist irgendwie immer, die Nägel müssen schön sein und sie quetscht ihre Brüste in das engste Top, was sie finden kann.
Ehemaliges Playboy-Model wird auch nicht erwähnt.
Ja, ja, okay, siehst du, schon wieder was. Ich lerne hier, glaube ich, heute mehr durch Pascal über diesen Film, als ich durch den Film selbst gelernt habe. Und ja, auch so deren Beziehungen, so, weil die wirkt ja schon auch so ein bisschen merkwürdig, weil also sie scheint ja auch keinen Job zu haben oder so. Mhm. Sie ist quasi das Anhängsel von Mark Kerr. Aber gleichzeitig ist er ja dann auch so jemand, da will sie ja auch nie da haben. Und da wird ja auch bei dem, ich glaube, es ist ja bei dem ersten Fight im Film auch, wo sie dann unerwarteterweise auftaucht, wo es dann plötzlich heißt so, vielleicht solltest du nicht da sein, das könnte mich abgelenkt haben oder sowas. So, ich mir denke so, wo in dem Wust willst du sie noch gesehen haben, wenn du da einfach kämpfst? So. Ja. Da sind so viele erzählerische Logiklöcher drin, wo ich mir denke so, habe ich mir irgendwie von Benny Safdi als Autoren und Regisseuren tatsächlich mehr, zumal er ja auch in Venedig dann für seine Regiearbeit ausgezeichnet wurde. Und ich saß die ganze Zeit in dem Film, hab mir so ein bisschen gedacht, so, warum? Aber wo ist das denn? Also wo sind die krassen Sachen, die ich jetzt hier so abfeiern soll?
Vor allem, weil er ja auch vorher in Kombination mit seinem Bruder richtig heftige Dinger gemacht hat. Also der Uncut Gems, Schwarze Diamant. Ja. Und der davor mit Robert Pattinson, Good Life heißt der, glaube ich. Ja. Ey, was sind das für Bretter? Ja. Ja, was sind das für Überbretter? Ja. Ja, ich habe es auch nicht so richtig verstanden, was er da genau vorhatte. Ich glaube, ihn hat die Geschichte einfach sehr interessiert. Vielleicht hat er auch mal Lust gehabt, diesen Anfang 2000er Retro-Look irgendwie in Szene zu setzen. Ich weiß es nicht. Ich fand ihn jetzt auch inszenatorisch nicht außergewöhnlich.
Ja, also die Kämpfe sind ganz cool.
Das stimmt, da ist er auch immer nah dran. Die haben auch Bums.
Ordentlich inszeniert. Da muss ja auch so ein bisschen an sowas wie, keine Ahnung, Raging Bull und so denken.
Ein Wrestler.
Scorsese ja auch wirklich direkt im Ring. Aber Wrestler zum Beispiel ist halt ein guter Hinweis, wo ich mir denke, da hat Aronofsky das eigentlich gemacht, was ich mir für diesen Film jetzt, The Smashing Machine, tatsächlich auch irgendwie gewünscht hätte. Weil das war ja wirklich ein sehr persönlicher Film. So. Ja. Und nicht nur, weil es ja irgendwie auch so ein bisschen persönlich gemacht wurde durch Mickey Rourke, der ja dann auch quasi nochmal so sein kurzes Aufstrahlen wieder hatte, so weil er dann nochmal zurückkam. Aber hier so The Smashing Machine, so da fehlt mir dieses ganze Persönliche. Und das, ich find's bei mir halt immer sehr spannend. Ich kann mir Sport im Fernsehen nicht angucken. Also
gar nicht.
Ist egal, ob das Fußball ist, ob das Formel 1, ob das Boxen, gut, Boxen vielleicht noch so. Aber selbst so, keine Ahnung, Basketball oder irgendwie so, ich bin da nicht so drin. Aber weil ich natürlich auch keinen Bezug zu irgendeinem dieser Teams habe oder so. Also ich habe nie sowas, dass ich, boah, geil, den Boxer finde ich super oder den Kämpfer finde ich cool oder das Team, das feuere ich jetzt an oder so. Obwohl alle mal denken, oh, du musst doch Hansa Rostock-Fan sein. Nicht mal das bin ich, weißt du? So, bei Sport bin ich wirklich, da bin ich raus. So, da bin ich eigentlich nichts. Aber gib mir einen guten Sportfilm. So, ich habe damals, ich weiß noch, als ich die Rocky-Filme das erste Mal angefangen hatte, die habe ich ja wirklich auch jahrelang nicht gesehen. Dachte mir so, so ein Boxerfilm, ist das so. Ich sitze am Ende von Rock oder an jedem Rocky-Film so wie Leute bei normalen Sportsachen, so, komm, ja, mach ihn fertig und bin halt total involviert. Und das habe ich wirklich bei so ziemlich jedem gut gemachten Sportfilm, der reißt mich irgendwie mit. Und The Smashing Machine war das erste Mal so, wo ich da saß und gedacht, ja, die Kämpfe sind cool und das war's auch irgendwie.
Ja, weil das Hauptaugenmerk eben nicht auf dem Sport liegt, sondern auf dem Privaten. Und da entstehen halt so viele Lücken. Also es ist wenig nachvollziehbar, was diese Beziehung von Mark und seiner Frau, dessen Name mir gerade
nicht... Dawn.
Was sie ausmacht, weil irgendwie... Keine Ahnung, es gibt so viele Szenen, wo ich mir denke, warum seid ihr eigentlich noch zusammen? Das kann man ja auch zum Thema machen, dass die nicht ohne einander können. Ich weiß es nicht. Diese Szene, die du angesprochen hast in Japan, wo sie dann zu ihm kommt und er dann kein Wort mit ihr spricht, sondern nur so völlig apathisch auf den Boden guckt und sie versucht die ganze Zeit so Kontakt mit ihm aufzunehmen, er regt sich nicht. Da kann man ja was draus machen. Ich finde aber, da wird nichts draus gemacht. Also es wird jetzt kein richtiges Eheporträt, wie schwierig das eigentlich war, weil es war ja auch sau schwierig.
Ja.
Der hat ja offenbar auch auf ihn geschossen. Es ist, glaube ich, auch im Film, oder? Schießt sie da auf ihn?
Sie hat ja diese Pistole dann auch.
Genau, das ist aber ja richtig eskaliert.
Ja, aber auch das fehlt halt so. Ich meine, es gibt ja eine Szene, ich sag mal nur Badezimmer, die sehr, tatsächlich wirklich sehr, sehr heftig war, wo ich auch wirklich dachte, okay, wow, so das sind die Momente, die ich eigentlich gerne mehr in diesem Film gebraucht hätte.
Genau, diese Intensität dann, ne?
Genau, so auch von beiden, also sowohl von Emily Blunt als auch von Dwayne Johnson, über die wir gleich auch noch sprechen.
Mhm.
Aber so der Aufbau dahin, so dass man, also das, was Dawn da androht, kurz zuvor, dachte ich mir, also, wo kommt das her?
Ja, man hat nicht so das Gefühl, dass diese Ehe schon so dieses Pulverfass einfach ist, wo du weißt, die nächste.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja noch nicht mal eine Ehe. Da sind sie ja wirklich eigentlich nur.
Oder ihre Beziehung.
Ihre Beziehung so, ne? Sie sind halt Dawn und Mark, so, die sind noch nicht verheiratet.
Stimmt, die heiraten
ja,
ja.
Sondern die heiraten ja dann erst später. Und das wird überhaupt nicht aufgegriffen, was ja auch ein super spannendes Thema gewesen wäre, was auch nur so am Rande läuft, ist ja auch seine Abhängigkeit von diesen, ich weiß gar nicht, was er sich da für Spritzen
Anabol,
drückt
irgendwas
und so.
Ne?
Aber dass er da halt auch super viel und Schmerzmittel und sowas alles nimmt, so auch das sind Elemente, da habe ich das Gefühl, okay, ja, wenn ich mir den Wikipedia-Artikel durchlese, erfahre ich mehr über die Person Mark Kerr und was eigentlich an ihr interessant ist. Und natürlich sind es denn wieder so diese, ich sag mal, blöden Klischees, die du so gefühlt bei jedem Biopic hast, mit okay, ja, hatte Drogenprobleme, hatte Frauenprobleme. Ich bin echt gespannt, wie das Springsteen-Film wird, von dem du ja irgendwie so gefühlt sagen kannst, es ist der braveste Rockstar überhaupt, so, was soll das werden, so nach dem Motto, wie tragisch kann das denn am Ende sein?
Ich glaube, dann übernehmen sie aber auch nur irgendwie einen ganz kurzen Zeitraum, ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, auch inzwischen echt ein gutes Mittel, um sich an Biopics heranzuwagen, weil dieses von Geburt bis Tod, das funktioniert nicht mehr. Es ist gut, wenn du so entscheidende Lebensphasen rausnimmst.
Ist auch jetzt häufig genug gemacht worden.
Ja,
ist
auch durch.
Es fühlt sich dann am Ende auch zu sehr so mit, und jetzt leiern wir das dann. Und jetzt leiern wir das. Und dann kam das. Und dann passierte das. Und ach, und das war auch noch. Und am Ende sitzen die Hardcore-Fans von Person X dann auch da und, ja, aber ihr habt noch das vergessen. Ja. Ich weiß noch, als ich mit meiner Mutter hier Baz Luhrmanns Elvis geguckt habe, so, und die ist hier und da. Weil das wäre auch so ein Film, so, okay, wir fangen vom kleinen Elvis an und hören mit dem toten Elvis auf. Mhm. So. Ist natürlich immer, deswegen, also das finde ich auch ein schöner Ansatz, zu sagen, okay, wir nehmen die wichtigen Momente, aber dann musst du mir mehr erklären oder pack mir halt, so blöd es auch klingt, am Anfang nochmal so eine Texttafel rein, damit ich weiß, dass Mark Kerr eben nicht zur Olympiade fahren konnte und deswegen jetzt sich umentschieden hat und gesagt hat, oh, da fängt dieser neue Sport an. Auch so ein Punkt. So dieses ganze Entstehen.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger fuel centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Dieses UFCs wird ja auch so überhaupt nicht aufgegriffen. Und was ich am schlimmsten fand, war dann ganz zum Schluss des Films, und das ist jetzt kein Spoiler, weil das sagt nicht, kommt eine Texttafel, wo dann gesagt wird so, ja, heutzutage verdienen UFC-Kämpfer irgendwie Millionen und was weiß ich nicht und das war jetzt die Geschichte von Mark Kerr. Er war einer der Ersten und so nach dem Motto, ja, er verdient halt keine Millionen, aber ihm haben sie es alle zu verdanken. So, dann zeigt mir das doch auch im Film. Zeigt mir, wie diese neue Sportart, wo ja gefühlt alles erlaubt ist, sobald die in diesen Oktagon-Ring treten, loslegen und sowas. Aber ich hab wirklich so das Gefühl, ich bin nicht wirklich schlauer aus diesem Film rausgekommen, weder was die Persona Mark Kerr angeht, noch was den Sport angeht oder irgendwie was.
Ja, das stimmt. Kann ich dir auch zustimmen. Ich weiß auch nicht so genau, was der Schwerpunkt sein sollte oder wie er sich das gedacht hat, das so oberflächlich und angeschnitten immer anzugehen. Es kann ja auch ein Mittel sein, aber es hat hier nicht funktioniert und das ist sehr schade. Man ist recht unbeteiligt.
Ja, aber wir haben das Ganze ja angefangen mit der Causa Johnson, The Rock. Ein Beinamen, den er sich ja dann irgendwann den er ja abgelegt hat, weil er halt nicht mehr, das ist ja sein Wrestling-Name und damit wollte er dann als Schauspieler nicht mehr in Verbindung gebracht werden. gut, kann man so stehen, wie man will. Ist ein gutes Recht zu sagen, okay, komm, ich möchte jetzt halt wirklich Dwayne Johnson sein.
Ja. Und er hatte ja dann auch immer wieder nochmal Auftritte bei Wrestling, wo er dann wieder The Rock war.
Genau, genau. Also, und passt schon. Ja, wir haben ja jetzt davor gesagt, gut, hast du einen The Rock-Film gesehen, hast du gefühlt, also zumindest so in letzter Zeit, hast du alle gesehen, so, weil es war dann doch irgendwie immer das Gleiche. Da musste ich schon sagen, okay, ja, da hat er mich zumindest in Ansätzen auch überrascht.
Mhm.
Das Ding ist halt, ich finde gerade diese Rolle oder zumindest auch wie diese Rolle hier erzählt wird, wird ja am Ende des Tages doch auf das Körperliche reduziert. Also du siehst, Dwayne Johnson hat wieder gepumpt wie so ein Irrer. Also es ist ja krass, was der für einen Nacken hat und die Hände. Gut, ich meine, die Hände kannst du nicht trainieren, aber
die Pfannen,
das ist so ein Tier. Und wenn er dann natürlich auch in den Ring steigt und so, das ist halt schon auch krass zu sehen, so wie er das macht und so. Aber wir haben jetzt ja, glaube ich, schon sehr viel darüber gesprochen, dass der Film halt schauspielerisch diese, oder vom Drehbuch her dieser Figur nicht so viel gibt, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, ja krass, das ist jetzt die große Revolution, die Renaissance von Dwayne Johnson, wo er sich jetzt komplett neu erfindet. Es ist eine tragische Figur, aber ja, so schauspielerisch haben mir denn da so ein paar Ecken und Kanten doch gefehlt.
Ja, manchmal ist es ja so, dass man bei solchen Charakterfilmen noch sagen kann, dass das, was das Drehbuch nicht hergegeben hat, das hat der Schauspieler dann noch reingebracht, dass man das irgendwie dann doch nochmal so eine Tiefe erkannt hat. Fand ich in diesem Fall nicht. Ich fand, er hat sich auf jeden Fall mal was Neues gewagt. Ist ja mal wirklich eine klassische Charakterrolle, die früher auch ein Robert De Niro hätte spielen können. Natürlich nicht mit dieser Muskel, aber in dieser Form, dieser Art der Figur. Ja. Allerdings fand ich ihn eher nur körperlich beeindruckend oder eindrucksvoll, was ja schon wieder sehr schade ist, weil das haben wir von Dwayne Johnson so erlebt, seitdem er irgendwie auf der Leinwand ist, dass er körperlich eindrucksvoll ist. Ich fand, es gab Szenen, wo ich ihn sehr intensiv fand. Einerseits die Badezimmer-Szene und es gibt dann auch nochmal so eine Szene, wo er so eine Tür kaputt haut einfach. Mhm. Das fand ich auch heftig. Ja, diese stillen Momente, diese leisen Momente, weiß ich nicht, hat mich nicht so gekriegt, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja. Und ich glaube, aber ich glaube, dass Smashing Machine vielleicht der Anfang davon sein könnte. Ne?
Gehe ich 100% davon aus. Also ich glaube, es ist ja auch für ihn wahrscheinlich einfach gut. Und ich meine, wir waren ja beide bei der Premiere hier in Berlin. Da war er ja auch vor Ort.
Und sehr sympathisch.
Ja, na gut, aber das ist ja, glaube ich, immer so. Weil er, glaube, der weiß auch, woher das alles kommt. So, ne? Und hat sich ja auch echt viel Zeit für die Fans gegeben und da Autogramme gemacht. Wir saßen da ja echt 2,5 Stunden und gewartet, bis der Film losging. Und da hat er ja selber so ein bisschen von sich aus gesagt, so dass er jetzt einfach an so einem Punkt ist, wo er eine andere Richtung einschlagen möchte. Und ich meine, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn Dwayne Johnson? Das ist
ja 53.
53, naja, siehst du, ne? Ich meine, es ist halt auch vielleicht jetzt nochmal ein gutes Alter, um zu sagen, okay, ich teste jetzt mich einfach nochmal aus, so, ne? Weil ich meine, wir haben ja viele Mucki-Burschen da draußen, die jetzt irgendwie schauspielerisch unterwegs sind. Dave Bautista hat ja auch so ein bisschen diesen Absprung gemacht mit etwas ernsteren Rollen. So.
Auch gut gemacht, fand ich.
Ja, ne, also auch das, was man in Dune sieht oder die kleine Rolle in Blade Runner.
Oder ich, auch wenn ich den Film nicht so toll fand, dieser Shyamalan,
Knock at the Cabin.
Da fand ich ihn auch echt charismatisch.
Ja. Wen haben wir denn noch da draußen? John Cena, gut, der ist noch so ein bisschen jetzt gerade eher so, aber auch die Peacemaker, also ich mag ihn total gerne. Ich gucke die Peacemaker, zweite Staffel läuft ja jetzt gerade. Ich sehe ihn da auch gerne und wer weiß, da wird sicherlich auch irgendwann nochmal die Angebote für irgendwas anderes annehmen oder so, man weiß es nicht, aber ist ja trotzdem gerade noch genug da für alle Mucki-Männer, dass sie was machen können. So. Und das Ding ist ja, glaube ich, auch, ne, du hast ja so viele Leute, die sich, du musst ja nicht von vornherein so ein Mucki-Mann sein, um diese Rollen zu kriegen, weil wenn ich mir angucke, was Sacha Baron Cohen für die kleine Marvel-Rolle, die er da jetzt in Ironheart hatte, sich da auf einmal aufpumpt ohne Ende. Und ich mir auch denke so, Leute. Ey. Und dann, muss ich dann immer wieder an Robert Pattinson denken, als der zu The Batman meinte, ja, fickt euch, ich renne jetzt nicht ins Studio und mache mir hier meinen Körper irgendwie kaputt, weil ich jetzt 3 Monate lang nur noch Eiweiß und helles Fleisch fresse oder irgendwie.
Genau,
so.
Also, vor allem, das musste ja auch nicht.
Ja,
also es musste ja auch nicht.
Ja, aber gut, ne, bei diesen Superhelden-Sachen ist es dann auch schon wieder schwieriger.
Genau.
So, das ist dann halt wieder so, du erwartest es ja mittlerweile. Ne? Ich meine, Cavill und Co. haben es irgendwie so ein bisschen ausgelöst, dass du Superman jetzt, du willst halt so, boah, da müssen die Adern fast rausplatzen, wenn er den Arm anspannt. Und
ja, also bei Superman würde ich es vielleicht auch ein bisschen so erwarten, bei Batman ist halt immer noch ein Mensch irgendwie.
Ja,
ne? Aber ich, was du angesprochen hast, ist, glaube ich, sehr richtig, weil es gibt für Action-Darsteller wahrscheinlich nichts Schlimmeres, als irgendwie dann in einem Alter zu sein, wo es körperlich einfach nicht mehr geht, diese extreme Anforderung. Und dann bist du so abonniert auf einen klaren Rollentypus und du kriegst diese Angebote einfach nicht mehr, weil dann hast du schon neue Action-Stars, die das dann übernehmen und du musst dann irgendwie in irgendwelchen B-Pictures so den Bösewicht spielen.
Wo du für 5 Minuten auftauchst, wirst aber groß aufs Plakat gepackt.
Genau, die werden dann in Bulgarien gedreht oder irgendwie sowas. Deswegen
willkommen
ist
in der Welt von VOD und Direct-to-DVD sein. So.
Ja, ja, das ist, glaube ich, echt hochtragisch auch.
Ja, und ich meine, wir haben es ja jetzt gesehen, auch so ein bisschen an den ganzen, also gerade Expendables 4.
Ja.
So, Sylvester Stallone. Ich meine, ich finde es auch cool, dass er jetzt sowas wie Tulsa King hat. Gibt es auch auf Paramount Plus. Haben wir ganz unvorbereitet mal mit reingeworfen. Aber, also ich habe nur die erste Season gesehen.
Die war gut.
Mittlerweile sind wir ja bei 3.
Genau, die 3. läuft aktuell.
Und das mochte ich auch so, weil es gibt Stallone ja dann doch auch mal wieder so ein bisschen noch andere Möglichkeiten, sich da so ein bisschen, auch so ein bisschen humorvoller zu sein und sowas. Und bei Dwayne, ich meine, ich bin jetzt gespannt. Klar, wir haben schon darüber gesprochen, Moana kommt jetzt noch als Live-Action-Link.
Das ist ein Selbstläufer.
Aber uns erwartet ja auch immer noch das Crime-Drama von Martin Scorsese, wo er ja wohl auch irgendwie mitgeschrieben haben soll, weil es geht ja, glaube ich, auch irgendwie so um die Mafia-Einflüsse auf Hawaii oder sowas.
Irgendwie sowas, ja.
Mit dann, zumindest mit DiCaprio und Emily Blunt dann auch wieder, also
mal gucken.
Hey, aber du warst in einem Scorsese-Film, so, ne?
Das wenn der ist, Film kommt.
Ja, gut, aber zumindest das könnte natürlich dann auch wieder was sein,
ja,
wo
definitiv.
Er nochmal mehr in diese Richtung geht.
So. Und auch nichts gegen Benny Safdie, das ist ein ganz toller Regisseur und was der mit Adam Sandler in Uncut Gems gemacht hat, war ja crazy. Aber ich kann mir vorstellen, dass so vielleicht so ein Regisseur wie Martin Scorsese Dwayne Johnson auch nochmal sehr, sehr gut tun wird, was so Schauspielerei und Schauspielführung angeht. Ich glaube, wenn es dazu kommt, ich glaube, dann kriegen wir nochmal einen krasseren Dwayne Johnson.
Ja.
Und auch, Leonardo DiCaprio an seiner Seite, das treibt an.
Das, ja, glaube ich auch. Und, ne, wie gesagt, ich meine, ich glaube, es ist allein, und das klingt jetzt wieder wie so der letzte Scheißspruch, aber jetzt hat er sein Mindset geändert. Also das Mindset war vorher so Action und Kohle. Und jetzt wirklich sich einfach auch dahingehend umzuorientieren. Ist ja auch mutig eigentlich so in dem Alter. Ne? Und seien wir mal, ich glaube nicht, dass der gute Dwayne es jetzt noch wirklich nötig hätte, irgendwie so, weil, ich weiß ja nicht, der verdient da, glaube ich, auch genug Kohle noch mit Werbung und einem anderen, wahrscheinlich jeder Auftritt, den er beim Wrestling noch macht, der wird ja auch gut bezahlt. So. Er müsste das ja alles nicht. Ja. Und das finde ich dann schon wieder cool, dass er von sich aus sagt, okay, ich bin jetzt 53, ich probiere es zumindest mal. So, klar, er könnte auch die B-Movies machen und dann siehst du ihn in irgendwelchen kurzen Trailern mal irgendwo rumhüpfen und denkst, ach, guck mal, da ist Dwayne Johnson jetzt gelandet.
So wie Stallone es ja inzwischen auch macht.
Ja.
Ja, ich glaube, dass es gut ist. Also ich habe auch das Gefühl, dass es bei ihm auch ein künstlerischer Antrieb ist. Er möchte nochmal den Leuten beweisen, dass er ein Schauspieler ist oder ein Charakterdarsteller, besser gesagt. Und man darf gespannt sein, wie es so weitergeht. Ich finde das auf jeden Fall gut, weil ich glaube, dass da in dem guten Dwayne doch noch was schlüpft, wo wir uns sagen, boah.
Ja.
Hey, das war jetzt mal wirklich, wirklich gut.
Ich bin, weiß nicht, wie stehst du dazu? Der Film wird ja jetzt auch gerade schon so Oscar gehypt und irgendwie, ja, kriegt Dwayne jetzt irgendwie seine Nominierung als bester Darsteller oder irgendwie sowas.
Ja, muss man so ein bisschen einordnen. Also die Nominierung bestimmen ja auch Schauspieler bei den Oscars. Ich könnte mir vorstellen, dass da dann schon für Dwayne Johnson einfach gevotet wird, weil es, wie schreiben wir bei Filmstadtsuche, haben wir Dwayne Johnson noch nie gesehen. Ne?
Ja, ja.
Und es ist ja auch gut, er wird ihn aber definitiv nicht gewinnen.
Ja gut, dafür gibt es jetzt schon krasse Performances.
Ja. Und aber ich könnte mir vorstellen, dass er eine Nominierung bekommt. Ich weiß nicht, ob, wenn wir dabei bleiben, ob Benny Safdie eine Nominierung für die Regie bekommt, nachdem er jetzt in Venedig ausgezeichnet wurde. Keine Ahnung.
Ja. Emily Blunt.
Für die Badezimmerszene halt, ne?
Ja, aber das ist auch so ein Punkt, ne? So Emily Blunt auch hier so ein bisschen, ich hatte so das Gefühl, das ist so ein bisschen wie ihre Rolle in Oppenheimer.
Exakt.
So, sie taucht nicht viel auf. Wenn sie dann aber mal von alleine gelassen wird, so blöd es klingt, dann haut sie dich so richtig vom Sockel.
Ja.
Aber das Problem ist, da haben wir auch noch gar nicht bei Dorn drüber, die Figur verschwindet ja auch irgendwie gefühlt so nach 30 Minuten, ist dann irgendwie 45 Minuten nicht da und taucht dann irgendwann wieder auf, wird dann nochmal wichtig. Also ja, so also, finde ich fast schon wieder schade so, weil ich sehe Emily Blunt ganz gerne und ja, gut. Ich weiß nicht, ob die hier einfach gesagt haben, ach komm, wir haben ja schon in Jungle Cruise zusammengearbeitet.
Ja.
Das hat uns so viel Spaß gemacht. Jetzt versuchen wir mal hier was Ernsteres.
Und Emily Blunt und Benny Safdie haben ja bei Oppenheimer auch gemeinsame Sachen gemacht.
Genau.
Da hat sie ja ihre Oscar-Szene auch mit ihm.
Ja.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie auch eine Nominierung bekommt, aber ich glaube, bester Film, dadurch, dass jetzt irgendwie 10 Filme nominiert werden, könnte schon sein.
Ja.
Aber wäre dann auch so der erste Film mit Dwayne Johnson, der eine Oscar-Nominierung bekommt, so als bester Film.
Und vor allem, er ist so, ich meine, das wäre für ihn ja zumindest, er ist ja auch als Produzent mit
dann
dabei.
Dann kriegt er den auch.
Hätte er dann, wenn er da gewinnen würde, was ich nicht glaube,
weil
wir haben gerade ganz andere Kandidaten, die da irgendwie.
Ich glaube, das für nächstes Jahr steht fest, würde ich sagen.
Ins Rennen gehen. Ja, dazu muss ich ja schweigen.
Ja, ich weiß. Aber der wird's.
Ja, denke ich mal auch. So, ne? Also das ist ja, der ist ja auch gerade ein Selbstläufer. Also für alle, die sich fragen, über welchen Film reden sie gerade? One Battle After Another von Paul Thomas Anderson.
Gibt's auch einen Podcast zu.
Ich ärgere mich jetzt fast, dass ich nicht mit dabei gewesen bin, weil ich wäre mir auf Letterboxd folgt. Ich bin, glaube ich, gerade die einzige Stimme, die sagt so, ja, war ein Film, hat mich nicht so umgehauen. Aber ja. Gut, gucken wir mal. Ne? Also ich bin gespannt. Also zumindest dieses Jahr so für die Oscars ist auf jeden Fall auf jeden Fall eine gute Mischung, glaube ich, mit dabei.
Ja.
Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir von dem guten Dwayne jetzt noch zu Gesicht bekommen werden, weil es war ein Anfang und jeder Anfang beginnt mit dem ersten Schritt und das ist nicht sofort irgendwie das absolute Kracher-Meisterwerk. Ich finde den Film halt ein bisschen overhyped. Also ich bin auch irgendwie so ins Kino gegangen und dachte jetzt, boah, was kriege ich jetzt? Aber gleichzeitig hast du dann auch so Namen wie, oh, Benny Safdie, oh, krass, was prügelt der jetzt wohl aus Dwayne Johnson raus? So, und dann halt so ein sehr mittelmäßiges Biopic zu bekommen, war dann schon irgendwie so eine kleine Enttäuschung.
Ja, kann ich mitgehen. Vor allem, wenn man an die Power denkt, die der eigentlich in seinen Filmen vorher entfesselt hat.
Ja.
Ja, es ist einfach, glaube ich, sehr viel durch dieses Dwayne Johnson spielt jetzt mal. Dwayne Johnson hat jetzt mal eine Charakterrolle. So, ich glaube, das überstrahlt sehr viel.
Ja. Was gibst du?
Ich habe ihn bei 2,5 stehen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, kann man dem auch 2 Sterne geben.
Oh, sogar noch runtergehen.
Man könnte auch 2 geben. Weil ganz am Ende ist es ja irgendwie auch ein uninteressanter Film, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Weil du erfährst nichts. Aber ich würde 2,5, weil ich war nicht böse.
Ja, und das ist ja auch, wie du meintest es ja vorhin schon, das ist ja per se kein schlechter Film. So, ich meine so, das ist ja alles auch handwerklich gut gemacht. Gerade die Kampfszenen und so, sie gehen ja auch teilweise schon, gerade die ersten, so ganz am Anfang, da saß ich schon, was macht er da? Also ja, ich glaube, bei 2,5 bin ich ja auch mit dabei so. Und ja, man kann auch runtergehen, man könnte auch, wenn man wollte, hochgehen.
Ich glaube, die offizielle Filmstaatskritik hat sogar 4 von 5 gegeben.
Wirklich?
Ja, Christoph hat, glaube ich, einen rausgefeuert.
Ja, der hat, warte, wir checken das.
Ja.
Ich bin ja heute mal wieder mit Laptop hier unterwegs. Da kann man sowas schnell nochmal
prüfen.
Wo ich ja ein bisschen entsetzt war. Ich habe heute die Filmstaatskritik zu Hellboy the Crooked Man gelesen. Die neueste Hellboy-Verfilmung, die ja damals so angepriesen wurde als jetzt so Comic akkurater geht's nicht mehr, bla bla bla. 1,5 Sterne.
Ja, aber es wird trotzdem gelobt, dass er wohl sehr vorlagengetreu ist. Naja,
ich bin gespannt. Aber kommt ja nur auf oder Direct to DVD raus. Smashing Machine, 4 Sterne von Christoph. So gut war Dwayne Johnson noch nie.
Joa.
Joa, also zumindest so der Satz. Ich lese mal nur das Fazit. Fazit. The Smashing Machine ist genau das, was man sich vom neuen Film des Regisseurs von Der schwarze Diamant gewünscht hat. Haben wir jetzt schon so ein bisschen
haben wir widerlegt.
Ad absurdum geführt. Und überhaupt nicht das, was sich ein unvorbereitetes Mainstream-Publikum womöglich unter einem UFC-Film mit Dwayne Johnson vorstellen würde. Gut so.
Das stimmt vielleicht.
Das schon, ja. Also ein unvorbereitetes Mainstream-Publikum wird hier sicherlich nicht das bekommen, was es erwartet.
So. Ja, gerade auch das Cover ist ja, wie er im Ring steht und die Fäuste oben hat.
Ja, ja. Gut, und da sind wir natürlich auch wieder bei dem Punkt so, ne, wie sind Trailer geschnitten, was suggerieren sie so? Ich habe jetzt, weil ich gerade neben Bea saß, die irgendwie so ein Video vorbereitete, zu Musicals. Mir war nicht bewusst, dass The Bride von Maggie Gyllenhaal ein Musical ist.
Aha.
Weil wenn du dir den Trailer anguckst, da ja, du siehst hier und da mal so Ansätze, wo vielleicht auch eine Person schreien könnte, aber das ist wohl ein Musical. Also, das natürlich liegt dann auch immer viel darin, wie kriegt man so einen Film ans Kinopublikum mit der entsprechenden Werbung, mit den entsprechenden Postern.
Das wurde doch bei Joker auch eher geheim gehalten, dass der zweite Musical ist, oder?
Nee, das war von Anfang an. Das war, haben sie ja von, wo sie es damals extrem geheim gehalten haben, so, wo ich auch fast schon schockiert.
Emilia Perez?
Nee, Emilia Perez nicht mal. Nee, bei mir war es wirklich Wonka.
Wonka.
Der hier, Timothée Chalamet, wo ich auf einmal dachte, wie jetzt, die singen? Die Musical?
Ich glaube, bei Emilia Perez hast du es auch nicht wirklich gemerkt im Trailer, meine ich.
Ja, das kann gut sein, ja. Aber, es wird wild. Wir gucken, was der gute Dwayne noch so zu liefern hat.
Wir haben ihn im Auge.
Jetzt wird es umso interessanter. Vor allen Dingen, wenn dieses Martin Scorsese-Projekt tatsächlich losgeht. Weil Moana lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist ja auch schon lange geplant gewesen, bevor er das Licht am Ende des Tunnels gesehen hat. Nach dem Motto, da warten wir einfach mal so ab. Und damit sind wir durch. Wir können schon mal sagen, nächste Woche gibt's Tron 3.
Oh, Ares.
Tron Ares. Sind wir auch schon gespannt. Wir holen alle gerade noch fleißig nach.
Jo.
Die ersten 2 Filme gibt's, glaube ich, bei Disney Plus. Ne?
Yes. Das ist,
ja. Den ersten kann ich wirklich sehr empfehlen. Den mag ich sehr, sehr gerne.
Fand ich auch charmant.
Der ist auf jeden Fall auch filmhistorisch
relevant.
Nur relevant und interessant für gerade auch ja so, wie die mit Computergrafiken und so umgegangen sind. Der zweite ist halt das überlange Daft Punk Musikvideo mit Jeff Bridges und ist da noch? Also guck. Und danach gibt's die super krasse Sonderausgabe von Podcast mit Schuss. Wer den letzten zu Ghosts of Mars gehört hat, weiß, dass wir da uns mal ein bisschen was zu lesen suchen wollen. Ich weiß nicht, wie das sein wird, wenn wir was intus haben und dann lesen.
Wird lustig.
Das wird auf jeden Fall lustig. Ich bin sehr gespannt. Und ja, das Jahr sieht ja, wenn ich mal hier so in unseren Plan gucke, sieht ja echt noch sehr spannend aus. Da kommt noch Dracula. Den habt ihr ja sogar schon.
Haben wir schon im Kasten.
Ja,
haben wir
schon einen Kasten. Bugonia, gut, da werden wir dann wahrscheinlich nichts mehr zu machen. Predator. The Running Man. Wicked Teil 2.
Und für den guten Herrn, der uns ständig schreibt, ja, wir machen Black Phone 2. Hab keine Sorge.
Ach so, schreibt uns
ja. Ja, ja, unter dem Podcast. Und der hat Schiss, dass wir keinen Blackphone 2 machen. Doch, wir machen Blackphone 2.
Oh, kommt. Nee, ich habe tatsächlich auch, ich bin gespannt. Mhm. Also, ne, ist natürlich immer wieder so, ich fand den ersten ja echt gut.
Mochte ich
auch. Hat Spaß gemacht. Es hat immer so die Frage, so, okay, wie setzt du sowas fort, wenn du im ersten Teil quasi schon eigentlich alles erledigt hast, mhm. was zu erledigen hattest, aber gut. Wir sind ja immer noch in einer Welt von Geistern und im Horrorbereich, dann kannst du auch das wieder irgendwie gerade rücken.
Ja.
Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, gut, sowas wie Predator Badlands, Running Man, habe ich auch schon Bock drauf.
Kommen noch ein paar schöne Sachen.
Ja, kommt irgendwo, hier steht auch noch irgendein PMS für November drin. Oh. Müssen wir auf jeden Fall auch noch.
Irgendwie. Ja, wir müssen ordentlich noch. Ordentlich ja. PMSen.
Ordentlich PMSen. Und dann kommt, und wir verabschieden uns mit Avatar 3. Da bin ich auch sehr gespannt. Gut, aber das war's. Ja, guck mal, ah, komm Pascal, kriegen wir die Stunde noch voll?
Meinst du?
50 Minuten?
50 sind auch mal schön.
50 sind auch mal schön. Komm, 50 sind auch mal schön. Man muss, oder? Ja, nicht, man muss ja nichts erzwingen.
Du hast doch auch viel zu tun.
Es ist am schönsten. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und wenn es nicht natürlich rüberkommt, dann so. Machen wir jetzt einfach die Klappe zu. Pascal, du altes Smashing Machine, Dankeschön fürs hier sein.
Sehr gerne.
Danke an euch Smashing Machines da draußen. Freut uns natürlich sehr. Wir haben jetzt ja auch erkannt, wie viele Kommentare auch tatsächlich bei Spotify landen. Das lesen wir mittlerweile ja. auch fleißig und freuen uns drüber.
Ja.
Schreibt uns an leinwandliebe@filmstadt.de, wenn ihr noch andere Anliegen habt. Thomas D. hat uns übrigens geschrieben. Ne?
Ich habe die Mail gesehen und war gesehen, echt happy. Ne? Ich war echt happy.
Also nicht der von den
Fantasien. Nicht der.
Der bessere Thomas D.
So, genau.
Der schickt uns nämlich mal wieder ein bisschen was.
Ist auch passend. Passend zur nächsten PMS. Ne?
Freuen wir uns dann auch zu drüber. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.